SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Hallo. Tschechien liegt am Meer. Das wussten Sie vielleicht noch gar nicht und war mir auch neu, ehrlich gesagt, aber zumindest literarisch stimmt das. Tschechien, ein Land an der Küste, ist das Motto, unter dem sich unser Nachbarland in diesem Jahr als Gastland der Frankfurter Buchmesse präsentiert. In rund 3 Wochen geht's schon los in Frankfurt, höchste Zeit also für einen kleinen Vorgeschmack. Und da gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel im neuen Roman von Jarka Kubsova. Sie erzählt darin von einer Romanfigur, die in Tschechien fast jeder kennt und hinter der eine reale Frau steckt, deren Geschichte aber ganz anders gewesen sein könnte als gedacht. Wir schauen außerdem auf einen Roman, der die kommunistischen 50er Jahre in Tschechien als ganz wilde Mischung aus Thriller, Groteske und schwarzem Humor wieder auferstehen lässt. Und was die Sache mit der Küste angeht, ja, die haben die Tschechen William Shakespeare zu verdanken. Der hat Böhmen in seinem Stück Das Wintermärchen kurzerhand ans Meer verlegt. Eine Stunde lesenswert Magazin. Schön, dass Sie dabei sind.
Drown out the voice that breaks the silence, talks the joy out of everything. You are found out and had to walk in darkness without the only thing you care about. Drive away and head for south. We found our way and blocked it out.
3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Wenn dieser Klassiker aus der damaligen Tschechoslowakei und der DDR läuft, dann ist ganz sicher Weihnachten in Deutschland. Weniger bekannt als der Film ist bei uns aber die Frau, auf deren Kunstmärchen er basiert, die tschechische Autorin und Volksmärchensammlerin Božena Němcová. In Tschechien kennt fast jeder ihren Namen und vor allem ihren Roman Die Großmutter. In dieser Geschichte taucht auch eine Frau namens Viktorka auf, die allein im Wald gelebt haben soll und die als verrückt galt. Die Autorin Jarka Kubsova widmet sich in ihrem neuen Roman Im Licht des neuen Tages genau dieser Viktorka und versucht herauszufinden, wer die wirkliche Viktorka war. Willkommen im Lesenswertmagazin, Jarka Kubsova.
Vielen Dank, ich freue mich.
Sie kannten diese Figur Viktorka schon als Kind, als literarische Figur. Wann haben Sie zum ersten Mal verstanden, also diese Frau, die hat es ja tatsächlich gegeben?
Genau, ich kenne sie seit meiner Kindheit, als ich das erste Mal die Babitschka gelesen hatte, die Großmutter. Und ich habe einfach schon vor einigen Jahren eine Übersetzung nochmal auf Deutsch geholt und habe die Geschichte nochmal nachgelesen. Und ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen erschüttert, wie anders sich diese Geschichte aus einer Erwachsenenperspektive liest, also wenn man schon einfach ein bisschen mehr von der Welt und auch vom Frausein versteht. Vor allem, als ich dann eben auch herausgefunden habe, dass sie nicht nur diese literarische Figur aus diesem Roman ist, sondern dass sie wirklich gelebt hatte und dass ihr wirkliches Leben auch weitestgehend anders verlaufen ist, als es im Roman dargestellt ist. Nämlich zum Beispiel, dass sie nicht sehr früh gestorben ist, dass sie sehr lange bis ins hohe Alter von 76 Jahren alleine im Wald gelebt hatte.
Sie erzählen Viktorkas Geschichte in ihrem Roman Im Licht des neuen Tages, aber jetzt ja nicht einfach historisch nach, sondern in ihrem Buch, da geht es auch um eine Schriftstellerin, die sich in eine Hütte im Wald zurückzieht. Was sucht die Schriftstellerin dort und wie führt denn dann ihr Weg zur Viktorka?
Also meine Protagonistin in der Gegenwart, Elli Hayek, die sucht in erster Linie Ruhe im Wald. Sie kommt mit ihrem aktuellen Buchprojekt nicht weiter. Aber es passiert das Gegenteil. Sie wird eingeholt von Erinnerungen an ihre eigene tschechische Vergangenheit, an ihre Kindheit in dem Land. Und aber auch ganz konkret muss sie sehr viel an Viktorka denken.
Über diese Viktorka-Figur weiß man eigentlich relativ wenig und das Bild, das überliefert ist, das hat eben ausgerechnet Niemzowa entscheidend geprägt. Wie haben Sie versucht, hinter dieser literarischen Figur sozusagen die echte Lebensgeschichte zu finden?
Ist gar nicht so schwierig, denn in Tschechien gibt es ein anhaltendes Interesse an der wahren Figur der Viktorka. Und es sind auch schon vor mir aber eben tschechische Journalistinnen und Journalisten losgezogen und haben versucht, was die wahre Geschichte gewesen sein könnte. Und es gibt einige Anhaltspunkte, also Dokumente aus den, also zumindest ein paar Eckdaten, wie sich diese Geschichte in Wahrheit abgespielt haben könnte. Das ist nicht viel, aber es ist doch sehr aufschlussreich darüber, wie anders eben das wahre Schicksal dieser Frau verlaufen sein muss.
Man kann es ja sagen, also es wird ihr angedichtet, sie sei eine Kindsmörderin gewesen.
Genau, aber in Wahrheit sieht es so aus, als hätte sie in der Tat ein Kind zur Welt gebracht, aber dieses Kind wurde ihr dann kurze Zeit später weggenommen, weil sie ja auch als Verrückte abgestempelt war von der Gesellschaft und ist wenige Tage nach dieser Wegnahme auch gestorben. Und das ist schon wirklich unglaublich empörend, denn sie ist ja schon seit Jahrzehnten in Tschechien, aber eben als verrückte Kindsmörderin bekannt. Und das ist schon ein wirklich ein hartes Unrecht an ihrer Lebensgeschichte.
Sie haben vorhin gesagt, das fand ich ja sehr interessant, dass in Tschechien versucht wird, von vielen diese Geschichte richtig aufzuarbeiten. Woher kommt dieses Interesse?
Diese Figur fasziniert unheimlich. Also ist es so, dass die Geschichten von der Božena Němcová, auch gerade die Großmutter, immer noch eine weit verbreitete, vielgelesene Geschichte ist. Jeder in Tschechien kennt diese Geschichte und wenn er sie nicht selbst gelesen hat, weiß er einen ungefähren Inhalt. Und ich würde sagen, von allen Figuren, die darin vorkommen, neben der Großmutter, die ja aber eigentlich eine sehr rührende Person ist, ist Viktorka die faszinierende Figur, weil sie so düster und so rätselhaft ist. Man, auch wenn man diese Geschichte gelesen hat, man kann sie nicht sofort ergründen. Da bleibt immer eine Leerstelle und ich glaube, deswegen ist man so fasziniert von ihr und beschäftigt sich immer wieder auch mit ihr.
Sie sind selbst als Kind mit, glaube ich, 10 Jahren aus der damaligen Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen, schreiben auf Deutsch. Jetzt im neuen Roman eben dieser verstärkte Blick auf ihre, ich nenne es mal, alte Heimat auf Tschechien. Würden Sie sagen, Sie haben so eine doppelte Perspektive, deutsch-tschechisch, weil Sie ja vielleicht beide Länder dann doch kennen?
Ich würde sagen, leider tatsächlich eher nicht. Mit 10 Jahren genau nach Deutschland gekommen, aber ich bin in einer Familie groß geworden, der es sehr wichtig gewesen ist, in Deutschland schnell Fuß zu fassen, sich zu assimilieren, die Sprache sehr gut zu sprechen und ja, das hat eigentlich eher zu so einem Abspaltungsprozess geführt oder auch eher eine Zerrissenheit, so habe ich das, glaube ich, lange empfunden, zwischen beiden Ländern und eigentlich tatsächlich jetzt erst durch die Arbeit, durch die Recherche an diesem Roman, habe ich diesen Faden so ein bisschen wieder, oder nicht nur ein bisschen, ich habe ihn sehr stark wieder angenommen, habe sehr viel nachgeholt an dieser Verbindung zu Tschechien, habe mich wieder angenähert und das ist ein guter, wohltuender Prozess auch, ehrlich gesagt.
Haben Sie da sowas typisch Tschechisches entdeckt, eine typisch tschechische Art, Geschichten zu erzählen, vielleicht?
Ich würde sagen, es gibt etwas, was ich, das gilt natürlich nicht für alle, alle habe ich ja auch nicht gelesen, aber es gibt etwas, das ich immer wieder finde in tschechischen Romanen. Und das ist so eine ganz bestimmte Form von Gewitztheit, würde ich das nennen. Also wirklich so ein ganz, ganz besonderer, kluger, widerständiger Humor. Den kennt man, glaube ich, noch am allerersten vom Soldaten Schwelg. Da ist er ja sehr präsent. Ich finde aber auch, man spürt ihn auch schon bei der Božena Němcová in ihren Geschichten, in ihren Dialogen. Da ist immer so etwas Freches, Ironisches, Widerständiges. Man findet es auch bei aktuellen Autoren wie Jaroslav Rudisch. Also das würde ich sagen, ist etwas wirklich typisch Tschechisches in der Literatur.
Frau Kubsova, man merkt Ihre Begeisterung für die tschechische Erzähltradition, möchte ich mal sagen. Also die diesjährige Buchmesse mit Tschechien als Gastland, das wird Ihre Messe.
Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich freue mich aber tatsächlich auch sehr, dass so ein Vorhang aufgeht für andere tschechische Autorinnen und Autoren. Es wird sehr viel übersetzt. Für viele dieser Kollegen ist es eine riesige Chance, weil zu dieser Gelegenheit doch viele Bücher übersetzt werden. Und da sind wirklich ganz tolle Leute auf Start. Und ich kann dir wirklich jedem nur raten, die Augen offen zu halten und sich Bücher von diesen Autorinnen und Autoren anzuschauen.
Und das tun wir hier im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Wir schauen uns die tschechische Literatur ganz genau an. Jarka Kubsova war das. Ihr Buch Im Licht des neuen Tages ist bei S. Fischer erschienen.
Are you sleeping? Still dreaming? Still drifting off alone? I'm not leaving. But this feeling, see it better, best be told. And how in the world did you come to be such a lazy love? Oh, it's so simple and fitting, the path that you are on. We're not talking, there's no secrets, there's just a note that you have gone, and all that you've ever owned is packed in the hall to go. How am I supposed to live without you? A wrong word said in anger when you were gone.
Musik von Marketa Irglova und Glenn Hansard von ihrem Album The Swell Season. Das ist schon 2006 rausgekommen, aber auch nach 20 Jahren noch gut hörbar und begleitet uns heute durchs Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Ja, heute dreht sich alles um Tschechien und seine Literatur. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mal ein paar Fun Facts über das Land gesammelt. Tschechien hat zum Beispiel nicht nur den höchsten Pro-Kopf-Bierkonsum der Welt, sondern auch eines der dichtesten öffentlichen Bibliotheksnetzwerke der Welt. Rund eine Bibliothek auf 1900 Einwohner. Bier und Bücher, kann man also sagen. Schöne Kombination, finde ich. Ja, die Tschechinnen und Tschechen sind Vielleser. Doch auch in Tschechien ist die Lesekultur durch digitale Ablenkung in Gefahr. In den Schulen wird aber gegengesteuert und dazu nutzen die Tschechinnen und Tschechen ein traditionelles Werkzeug, Lesetagebücher. Die Schülerinnen und Schüler, die nutzen die seit Generationen. Marianne Allweis berichtet für SWR Kultur aus Prag und hat sich angesehen, welche Rolle diese Lesetagebücher heute noch spielen in Tschechien.
Wo ist Shakespeare?
Die Germanistin Barbara Schramkova blättert in gebundenen Notizbüchern. Sie sind außen himmelblau und innen eng auf Tschechisch beschrieben.
Ich habe hier drei Hefte von mir. Meistens steht Stenarski a Kulturni, also Lese Tagebuch und Kulturtagebuch. Also wir sollten damals auch unsere Theaterbesuche oder auch andere kulturelle Erlebnisse dort festhalten. Das älteste von mir ist jetzt aus der 5. Klasse, Jahrgang 83-84. Ja, hier haben wir den Shakespeare.
Du hast ein Foto von ihm angelegt.
Von einem Schulkalender. Und dann, das ist alles noch über Shakespeare. Und das ist die Geschichte der tragischen Liebe von Romeo und Julie. 1, 2, 3, 4 Seiten, ja.
Diese Lesetagebücher mussten früher alle tschechischen Schülerinnen und Schüler führen. Sie wurden benotet, waren aber auch eine gute Vorbereitung für das Abitur. Rund 10 Bücher sollten pro Jahr gelesen werden, erinnert sich die heutige Deutschlehrerin. Neben Weltliteratur vor allem tschechische und slowakische Klassiker. Auf dem Gymnasium erhielt sie ein rettendes Geschenk von ihrem Vater. Ein altes Heft von der Großmutter seines Mitschülers.
Das war so ein Lesetagebuch, das diese Frau irgendwann in den 20ern des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und es deckte sich zum großen Teil mit unserer Lektüre. Evgen Onegin von Puschkin und Svatopluk Čech. Die Babička natürlich von der Božena Němcová. Und ich kann mich erinnern, dass ich ein bisschen abgeschrieben habe. Natürlich musste ich ja die Sprache ein bisschen ändern, damit sie nicht so veraltet klingt. Aber es hat mir schon geholfen, das gebe ich zu. Heute nach 40 Jahren.
Ihrem Sohn nützt das 100 Jahre alte Lesetagebuch an seinem Gymnasium nicht mehr so viel. Pflichtlektüre gibt es nicht mehr. Außerdem werden viel mehr zeitgenössische Autorinnen und Autoren aus Tschechien und der ganzen Welt gelesen. Literatur spielt aber noch immer eine große Rolle. Tschechien definiert sich als Kultur- und Sprachnation. Manche Schulen setzen weiterhin auf klassische Lesetagebücher. Andere sind flexibler, wie die Jetschna-Schule im Zentrum von Prag, an der Barbara Schramkova unterrichtet.
Und hier liegen Bücher aus, die man sich ausleihen kann aus der Schulbibliothek. Also da oben im Flur sind auch so kleine Bücherschränke. Die Schulbibliothek versorgt natürlich die Kinder.
Praktisch jede Schule hat eine Bücherei und arbeitet darüber hinaus mit Stadtbüchereien zusammen. Zum Bücheraustausch für Workshops und um Kinder früh zu Leserinnen und Lesern zu machen. Tschechien verfügt über das dichteste Bibliotheksnetz der Welt. Nach 1919 musste jeder Ort mit mehr als 400 Einwohnern eine öffentliche Bücherei einrichten, erklärt Vendula Havardova. Sie leitet hier die Bücherei und unterrichtet Kinder bis zur 9. Klasse. Wir freuen uns, dass unser Bibliotheksraum bald renoviert wird, denn wir wollen aus ihm einen Treffpunkt machen, wo Kinder lesen und sich unterhalten können. Für ihren Unterricht erstellt die Tschechischlehrerin eigene Lesearbeitsblätter. Sie lässt Comics zeichnen oder Theaterszenen entwerfen. Ich erinnere mich, dass ich mit 17 Jahren Kafka lesen musste. Damals war das für mich unzugänglich. Also habe ich eine Inhaltsangabe aus irgendeinem Literaturlexikon abgeschrieben. Das bringt nichts. Meine Lesetagebücher funktionieren anders. Die Schüler beschreiben eine Situation aus einem Buch, die sie nie erleben wollen, oder sie tragen vor, was sie der Hauptperson raten würden. Jüngere zeichnen eine Hand und schreiben 5 Eigenschaften der Hauptfigur dazu und überlegen, was sie gemeinsam haben. Tschechinnen und Tschechen besitzen oft noch große Hausbibliotheken. Sie lesen überdurchschnittlich viel und lang, aber immer weniger. In der aktuellen PISA-Studie schneiden tschechische Jugendliche vor allem bei der Lesekompetenz schlechter ab. Sie sind zwar noch besser als die Deutschen und die meisten anderen OECD-Länder, auch beim Lernen in der digitalen Welt ist Tschechien überdurchschnittlich gut. Doch auch die Abhängigkeit des Lese- und Lernerfolgs von sozialen Faktoren besorgt die Fachwelt. Umso wichtiger sind die Schulen, findet die Tschechischlehrerin Lucie Odvarková.
Ja, si myslím, že ano.
Wir bemühen uns sehr, diesen Trend aufzuhalten. Es gibt kaum noch klassischen Literaturunterricht mit Auswendiglernen von Inhalten. Wir arbeiten zum Beispiel mit Lesewerkstätten, wo jedes Kind ein eigenes Buch mitbringt, im Unterricht liest und dann zu Hause weiter. Ich versuche auch, ganz unterschiedliche Bücher anzubieten. Ich habe weder etwas gegen Comics, gegen Sportlerbiografien oder gegen Mangas. In den sozialen Medien folgt die Lehrerin Influencern, die neue Bücher für bestimmte Klassenstufen empfehlen. Wie zum Beispiel Skvoržitele Katastrof, der Schöpfer von Katastrophen, ein Roman über die Hauptwerke von Karel Čapek für Jugendliche. Auch Bibliotheks-YouTuber gibt es inzwischen in Tschechien, mit Tipps zur Einrichtung von Leseecken oder für Krimi-Workshops in Schulen.
Má vaše škola školní knihovnu a hlavně chodí do ní žáci?
Ohnehin erweist sich das traditionsbewusste Tschechien als ausgesprochen experimentierfreudig, wenn es darum geht, Lust am Lesen zu wecken. E-Books und Tablets sind häufig Teil des Unterrichts. Auch Podcasts oder Hörbücher mit dazugehörigen Texten zum Mitlesen nutzen die Lehrerinnen. Besonders im Tschechischen sei das wichtig. Die slawische Sprache gilt als äußerst anspruchsvoll. Der Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache ist groß. Lesen kann den Schülern beim Tschechischlernen helfen. Gleichzeitig ist es für Kinder, die mit der Sprache kämpfen, schwieriger, ganze Bücher zu lesen. Zum Glück gibt es Comic-Bearbeitungen von bekannten Werken oder Klassiker in leichter Sprache. So versuchen wir, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Je to takový začarovaný kruh.
Die Leseexpertin Irena Prasová von der Prager Karls-Universität gibt den beiden Lehrerinnen recht.
Kdy vlastně ten výzkum jsme zaměřovali na...
Unsere Untersuchungen zu Pandemiezeiten haben uns gezeigt, dass wir digitale Technologien nicht verurteilen sollten. Sie sind ein Bestandteil unseres Lebens und wir sollten sie nutzen, um Kinder auf die eine oder andere Art zum Lesen zu bringen. Dabei ist es egal, was sie lesen. Hauptsache, sie lesen.
Je jedno, co čtou, hlavně, že čtou.
Musik vom Duo The Swell Season, bestehend aus der tschechischen Sängerin Markéta Irglova und dem irischen Sänger und Gitarristen Glenn Hansard, der Ende Juli mit gerade mal 56 Jahren bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben gekommen ist. Im Lesenswertmagazin in SWR Kultur geht es ja heute um Bücher aus Tschechien und um das, was vielleicht auch so typisch tschechisch ist. Lässt sich natürlich nicht mit einem Satz beantworten, denn die tschechische Literaturszene, die ist vor allem eins, die ist sehr vielfältig. Mit dem folgenden Buch werfen wir mal einen Blick auf einen ganz jungen Autor, der eigentlich eher als Lyriker bekannt geworden ist. Es geht um das Romandebüt von Jonas Sboril, Flora der Titel. Darin Fantasy, Horror, Science Fiction und ein ziemlich seltsames Wesen. Corinne Orlowski stellt Flora von Jonas Sboril vor.
Es ist heiß in dieser Romanwelt, auch im Winter. Umweltkatastrophen sind alltäglich geworden. In der Steppe vor den Toren einer Stadt erobert sich die Natur ein Areal zurück. Es wuchern Süßgras, Bärlauch und Staudenknöterich. Hier lebt das junge Paar Sarah und Adam. Auf einem nächtlichen Spaziergang finden sie ein kleines, fragiles Wesen, weder Mensch noch Tier. Aus seinem Körper ragen dünne Kabel wie Insektenbeine. Sie nehmen es mit nach Hause in ihre Datsche, füttern es, geben ihm Babykleidung und legen es in einen Kinderwagen.
Vorsichtig schlage ich die grüne Fließdecke zurück. Darunter ist es heiß. Hervor guckt ein gräulicher, runzliger Kopf. Ein paar krisselige Härchen, dunkelgläserne Augen. Einem Fremden müssen sie leer erscheinen.
Sie nennen dieses stille, schnell wachsende Geschöpf Flora. Während Sarah sofort Muttergefühle entwickelt, ist Adam eher abgeschreckt von ihr. Eigentlich wünschen sich Sarah und Adam schon lange ein Kind. Aber so eins? Flora verändert die beiden auf eine Weise, die sie sich niemals hätten vorstellen können. Im Laufe eines Jahres wird sie immer unheimlicher.
Technisch gesehen sei das Ding eine neue Lebensform, behauptet Sarah. Ich dachte, so etwas wie neue Lebensformen gibt es überhaupt nicht mehr. Mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass es auf der Erde nicht nur ein Artensterben, sondern auch ein Artenentstehen geben könnte.
Wo Flora ist, so scheint es, wird Totes wieder lebendig. Wuchern neue Pflanzen, regnet es Insekten. Jonas Spory entwirft in seinem Debütroman Flora eine geheimnisvolle, beunruhigende, stellenweise sogar horrorartige Atmosphäre. Stets nur mit Andeutungen. Nie ist ganz klar, ob von Flora Gefahr ausgeht oder ob sie vielmehr etwas zurückbringt, das die Menschen längst zerstört haben.
Nach der Arbeit experimentiere ich mit Flora. Ich lege verschiedene Sachen vor sie hin, ein Buch, ein altes Spielzeug. Sie reagiert jedes Mal gleich. Als ob sie die Sachen nicht berühren, nur etwas zu ihnen aussenden müsste. Das stärkste Interesse bekundet sie an lebenden Dingen, getestet an einem Blumentopf mit Ranken. Vor allem aber scheint mir, dass das Interesse, das Flora an ihrer Umgebung zeigt, auch umgekehrt besteht.
Die Steppe, von der Spory erzählt, gleicht einer Müllhalde, in der es nach reifem Obst riecht, obwohl sich in ihr alles sammelt, womit die Stadt nichts mehr anfangen kann. Hier leben die letzten unangepassten Menschen. Es ist eine raue Landschaft zwischen Zivilisation und Natur, so wie Flora ein Wesen zwischen künstlich und lebendig ist. Spory interessiert sich für das Hybride, das Dazwischen und was es hervorbringt. So muss man in seinem Roman auch zwischen den Zeilen lesen. Gerade dort, im Dazwischen, entfaltet er seine literarische Kraft.
Was erhält man, wenn man die Biosphäre umstülpt? Polymere, Pixel, Displays? Der helle Schein des Bildschirms stammt aus der Natur. Das Unterseekabel, durch das das Internet fließt, ist aus Natur. Meine Anmeldedaten sind aus Natur. Ich weiß nicht, ob es mich mit Staunen erfüllt, dass die Natur ihre Moleküle so zu verändern vermochte, dass daraus ein Cursor entstanden ist, oder mit Angst.
Klingt nach Science Fiction, ist aber gar nicht so abgefahren, wie es sich anhört. Die Welt in Flora ist unserer Gegenwart nämlich gar nicht so unähnlich, nur leicht verschoben und überzeichnet. Forschende experimentieren tatsächlich mit sogenannten Xenobots, winzige Strukturen aus lebenden Zellen, die sich bewegen und sogar weitere solche Strukturen hervorbringen können. Spory treibt diese reale Forschung ins Fantastische weiter.
Sarah hat mir früher einmal davon erzählt, von Wissenschaftlern, die biologische Maschinen aus Froschzellen gezüchtet haben, künstliches Leben. Die Maschinen pflanzen sich eigenständig fort.
Flora ist Weird Fiction, botanischer Horror und eine gruselige Novelle über Klimawandel, Elternschaft und Care-Arbeit. Aber so überraschend zärtlich geschrieben, dass sie verwundert und verzaubert. Sophia Marzolf hat sie in einer klaren Sprache ins Deutsche übertragen. Auch wenn die poetische Wucht, die das Buch im Tschechischen haben soll, hier und da verloren gegangen scheint.
Ich ziehe Flora langsam aus, streife den Schlafanzug über die Kabel, ziehe ihr die Schlafsocken an. Sie hängen an den kleinen Strümpfen herab. Dann nehme ich Flora auf den Arm, lege den harten Körper an meine Brust. Ich erzähle ihr vom roten Ballon.
Adam liest Flora auch vor, unter anderem ein Gedicht, das auf das im Tschechien bekannte Märchen von Otesanek verweist. Ein kinderloses Paar nimmt einen Baumstumpf als Kind an, bis das zum Leben erwachte Wesen unstillbaren Hunger entwickelt. Auch Spory erzählt von einem Paar mit unerfülltem Kinderwunsch, doch er versetzt das alte Motiv in eine Welt von Klimakrise und Biotechnologie. Aus dem Märchen vom unheimlichen Wunschkind wird ein Zukunftsmärchen über die Frage, was wir als lebendig, natürlich und schließlich als Familie begreifen. Außerdem kommt das Buch selbst ein wenig märchenhaft daher. Die Schrift schimmert leicht grün, es gibt viel Weißraum und Illustrationen, die aussehen wie Gräser, die der Buchfalz entwachsen. Jonas Spory setzt in Flora ganz auf die Kraft der Fantasie. Eine abgefahrene Mischung aus skurril, bedrohlich und hingebungsvoll.
Corinne Orlowski hat Flora von Jonas Spory richtig gerne gelesen. Das Buch ist im Mayrisch Verlag erschienen und wurde von Sophia Marzolf aus dem Tschechischen übersetzt.
Fallen slowly, I start now. Take me with yourself. It's time that you won. Take this sinking boat and port it home. We've still got time.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten Urlaub in der Vergangenheit machen. Ausgerechnet in der stalinistischen Tschechoslowakei der 1950er Jahre. Genau das tut eine Familie in Andrej Hübels Roman Der Vorhang. Da will Josef Karl, ein erfolgreicher Unternehmer, seiner politisch linksstehenden Tochter eine Lektion erteilen und bucht eine Woche im Kommunismus bei einer Agentur. Alles ist inszeniert. Schauspieler spielen Funktionäre, Arbeiter und Geheimdienstler. Aber was als Spiel beginnt, das wird dann ziemlich schnell bitterer Ernst. Und schließlich muss der Vater sogar erleben, was es heißt, im stalinistischen Tschechien im Gefängnis zu sitzen. Wir hören mal zur Einstimmung eine Szene aus dem Buch Der Vorhang.
Hinter dem Tisch saß der Geheimdienstler, der zu Beginn des Urlaubs einen Film belichtet hatte. Ostentativ und schweigend las er in einigen Papieren. Josef saß auf einem Stuhl auf der anderen Seite des Tisches und schwieg ebenfalls. Er griff dann aber als erster das Wort und wiederholte sein Mantra. Ein Anruf. Ein Anruf wird alles erklären. Genosse Kropa, halt's Maul. Wo sind meine Frau und meine Tochter? Für den Versuch des illegalen Grenzübertritts gibt es bis zu 10 Jahren Arbeitslager, Genosse Walek. Karl! Ich bin Josef Karl. Josef Karl, und ich will es beenden. Ich zahle alle Gebühren. Suchend blickte er sich im Raum um. Er war davon überzeugt, dass es irgendwo eine Kamera oder einen falschen Spiegel gab, wie er es aus Spionagefilmen kannte.
Ja, wo ist die Kamera? Wir haben einen Auszug gehört aus Der Vorhang von Andrej Hübel. In Tschechien ist der Roman schon 2022 erschienen, jetzt liegt er auch auf Deutsch vor. Übersetzt hat ihn Daniela Pusch und mit ihr spreche ich jetzt über diesen tschechischen Thriller. Hallo Frau Pusch, willkommen im Lesenswertmagazin.
Hallo.
Frau Pusch, Der Vorhang, was war das für ein Text? Was dachten Sie, als Sie ihn zum ersten Mal gelesen haben?
Ja, also den Text habe ich vorher noch gar nicht gekannt. Ich habe ihn bekommen als kleinen Auftrag, allerdings nur einen Ausschnitt zu übersetzen, der so ein bisschen losgelöst ist aus der ganzen Handlung und sehr atmosphärisch war. Und das war die Stelle, an der der Josef im Gefängnis zu sich kommt und wo so ein Gefängnisalltag beschrieben wird. Und das war eben so ein Moment, der einen, kann man sagen, angefixt hat für das Buch. Und als dann der Auftrag kam von dem Verlag, der dieses Buch dann ausbringen wollte, habe ich eben nicht lang gefackelt. Das hat mich schon ziemlich gereizt.
Dieser Roman hat ja, wie ich es eben schon gesagt habe, eine sehr, ja, erstmal ein bisschen seltsame Versuchsanordnung. Da ist diese Familie, Mutter, Vater, Kind. Der Vater ist sehr wohlhabend und um seiner Tochter so eine Art Lektion zu erteilen, bucht er eben bei einer Agentur, die darauf spezialisiert ist, diese Reise in das stalinistische Tschechien der 1950er Jahre. Da fragt man sich natürlich schon, warum hat der Autor nicht einfach einen Roman geschrieben, der in dieser Zeit spielt? Warum diese Versuchsanordnung?
Naja, das ist ja eigentlich das Reizvolle an dem ganzen Buch. Also das ist so dieses als ob. Und so heißt das Buch ja Der Vorhang. Also das hat im Prinzip eine doppelte Bedeutung. Wenn man also den Vorhang nimmt, einmal politisch, diesen eisernen Vorhang, aber dann ist es natürlich auch der Theatervorhang. Also dass man letztendlich nur eine Kulisse hat. Und diese Kulisse ist dann diese Welt, diese Reise, die sich dann aber irgendwie doch real darstellt. Und dieses mehrfache Spiel, dieses mehrfach gespiegelte Spiel ist meiner Meinung nach eigentlich ein sehr guter Aufhänger auch für so ein Buch.
Der Roman schaut auf die kommunistischen 1950er Jahre, aber schon aus einer sehr gegenwärtigen Perspektive, würde ich sagen. Wie sehr ist das Buch Der Vorhang für Sie eigentlich auch ein Roman über das heutige Tschechien?
Es ist also insofern ziemlich aktuell, als dass man eben diese Zeitebenen, diese beiden Zeitebenen gut nebeneinander sehen kann. Man hat also das heutige mit der künstlichen Intelligenz, also es geht auch viel um künstliche Intelligenz, um autonomes Fahren und eben um eine KI, die so die Wünsche schon vorhersehen kann. Mhm. Und dann, also wenn man es umdreht, dann hat man die totale Überwachung und das hat man im Prinzip in den 50er Jahren ja auch gehabt. Also es ist erstaunlich, was alles sich auch ohne Technik rumsprechen konnte und wie die Leute im Prinzip gläsern waren. Also das fand ich eine sehr interessante Parallele.
Die kommunistische Vergangenheit ist ja in der tschechischen Literatur durchaus auch immer wieder mal Thema. Betrachten wir mal Hübels Zugriff darauf. Diese Mischung aus, ich habe es eben schon gesagt, Thriller, Groteske, schwarzer Humor. Ist das eigentlich ungewöhnlich oder eher so typisch tschechisch?
Also diese Mischung, auch verbunden mit diesem Thema, ist ziemlich originell, würde ich sagen. Also die kommunistische oder sozialistische Vergangenheit in der Tschechoslowakei ist eigentlich immer so ein Thema, das sehr ernst genommen wird, weil es natürlich auch ein ernstes Thema ist. Und das jetzt so zu überspitzen, das ist vielleicht auch, was man ihm vorwerfen könnte oder was ihm auch vorgeworfen wurde, als Kirmes darzustellen, so als Freizeitpark. Das ist auch wirklich nur so zu verstehen, dass es eben eine Übertreibung ist. Dann hat man aber so ein bisschen so ein Grusel im Hintergrund, weil es eigentlich auch nicht nur Spaß ist.
Sie haben es eben schon kurz erwähnt, der Roman wurde in Tschechien durchaus kontrovers diskutiert. Woran hat sich die Kritik vor allem entzündet?
Ja, eben, dass das Thema so ins Lustige gezogen wurde, dass es so überspitzt dargestellt wurde. Also diese totalitaristische Vergangenheit ist natürlich keine Sternstunde in der Geschichte des Landes. Und sich lustig zu machen oder so eine Kulissenwelt aufzubauen, das haben viele Kritiker eben diesem Buch vorgeworfen und auch dem Autor vorgeworfen.
Wie war denn das Übersetzen? Gab es auch vielleicht was, wo Sie beim Lesen dachten, wow, das ist gar nicht so leicht, das jetzt so ins Deutsche zu übersetzen oder das den Deutschen so plausibel zu machen?
Natürlich, und das mehrfach eigentlich. Also das hat natürlich einmal mit diesen unterschiedlichen zeitlichen Ebenen zu tun und dann natürlich auch damit, dass diese Erfahrungen, also gerade in Westdeutschland, fehlen. Da hat mir aber sehr geholfen, dass der Verlag, ja ein Verlag, also ursprünglich aus Dresden ist, Dresden und Berlin, und der Verleger hat eben vieles wiedererkannt, also er hat sehr vieles auch wieder einordnen können und er hat auch viele Stellen als lustig empfunden und als humoristisch empfunden, die mir zum Beispiel gar nicht so aufgefallen waren.
Haben Sie da ein Beispiel parat?
Das Buch ist in 4 Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel hat eine Überschrift und es gibt dann so abgewandelte Zitate, zum Beispiel so von, ich weiß nicht, Marx oder sowas. Und also ich hatte aus links stinkt's gemacht und er hat sich dann einen Kindheitsspruch erinnert, in der Ecke stinkt's, und so haben wir es dann eben dann auch, ja, gelassen.
Das Buch ist ziemlich düster, es ist aber auch stellenweise komisch und ziemlich absurd auch. Was passiert mit diesem Humor, wenn er vom Tschechischen ins Deutsche muss?
Ja, Humor ist ja auch nicht immer gleich Humor. Also man muss zum einen natürlich dann auch wissen, worüber man sich lustig macht oder wo gerade der Witz liegt. Und da ist, manches musste auf der Strecke bleiben, beziehungsweise da kann man eben nicht davon ausgehen, dass jeder sofort weiß, wovon die Rede ist. Und dann gibt es natürlich aber auch einen Humor, der so einen Geschmack wiedergibt. Und dieser Geschmack ist nicht überall gleich. Und das kann man auch manchmal eben sehen an der Wortwahl. Es gibt sogar auch einen Disclaimer vorne im Buch, dass es zum Teil eben ja Ausdrücke gibt, also politisch unkorrekte Ausdrücke, was jetzt nicht unbedingt auch jetzt mit dem Humor zu tun hat, aber das ist also eben auch ein Teil des Humors, dass er eben sehr derb ist zum Teil und politisch unkorrekt.
Verstehe.
Und da muss man eben sehr aufpassen.
Gibt es in Ihren Augen sowas wie einen spezifisch tschechischen Humor, etwas, das Sie beim Übersetzen generell immer wieder erkennen?
Na, beim Übersetzen vielleicht nicht unbedingt, aber beim Lesen. Und wenn man Filme schaut, überhaupt Kultur konsumiert, da gibt es eine sehr klare tschechische Art, einfach überhaupt nichts ernst zu nehmen. Mhm. Also, und das merkt man auch an diesem Buch hier, dass zum Teil einfach wirklich alles durch den Kakao gezogen wird. Also oft ist es einfach selbstironisch und vielleicht kann man auch sagen, weil Tschechien sich eben als sehr kleines Land in der Welt auch wahrnimmt und ja auch oft nicht ernst genommen wird, vielleicht in größeren Entscheidungen auch nicht, dass sie eben nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen Galgenhumor entwickelt haben.
Wir haben gesprochen über das Buch Der Vorhang von Ondrej Hübel. Vielen Dank, Frau Pusch.
Sehr gerne.
hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Heute dreht sich alles um Bücher aus Tschechien, als Vorgeschmack auf den tschechischen Gastlandauftritt bei der Frankfurter Buchmesse. Erwachsen werden, das kann ziemlich kompliziert sein, erst recht, wenn man sich mit 15 ausgerechnet in einen 33-jährigen Familienvater heftig verliebt. Genau das passiert Hanka im Debütroman Göre von Dorota Ambrosova. Hanka ist überzeugt, dass zwischen ihr und ihrem deutlich älteren Nachbarn, das ist die ganz große Liebe. Ob das wirklich so ist, das ist eine andere Frage. Elisabeth Bold hat das Buch gelesen und stellt Göre von Dorota Ambrosova vor.
Wir sind ein Interessendreieck. Jeder von uns interessiert sich für einen der beiden anderen.
Hanka ist 15, als sie sich in den 33-jährigen Doc verliebt. Er ist verheiratet mit Anna und Vater eines kleinen Sohnes. Mit seiner Familie lebt er im Haus gegenüber von Hanka, in einer namenlosen tschechischen Kleinstadt. Für Hanka allerdings steht fest, zwischen ihr und dem erwachsenen Mann besteht etwas Besonderes. Sie beobachtet ihn aus dem Fenster und wartet auf jede Gelegenheit, ihm näher zu kommen. Als Anna an Krebs erkrankt, wittert Hanka ihre Chance. Sie bietet an, auf den Sohn der beiden aufzupassen.
Mama ahnt nicht, was für eine gefährliche Idee sie da hatte. Ich weiß es nur zu gut. Und gerade deshalb geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf.
Die Ausgangslage erinnert an Nabokovs Lolita, doch Ambrosova dreht die Perspektive um. Im Mittelpunkt steht nicht die Rechtfertigung eines erwachsenen Mannes, sondern Hankas Blick auf ihr eigenes Begehren. Wir erleben ihre Schwärmerei unmittelbar und erkennen dabei zugleich etwas, das Hanka selbst noch nicht begreift. Dass sie den Doc begehrt, entbindet den Erwachsenen nicht von seiner Verantwortung. Der Doc weiß, dass Hanka minderjährig ist und versucht zwar immer wieder Abstand zu schaffen. Trotzdem bleibt sein Verhalten ambivalent, weil er Hankas Annäherungen nicht immer eindeutig zurückweist. Besonders heikel wird die Situation, als Anna bereits schwer krank ist.
Anna liegt im Sterben, fügt er nach einer Weile hinzu. Niemand weiß, wie lange sie noch leben wird. Ich nicke, aber seine Botschaft erreicht mich nicht. In meinem Kopf passiert gar nichts. Ich will denken, aber es geht nicht. Erneut neige ich mich zu ihm, erneut küssen wir uns.
Man versteht Hankas Begehren, ohne es gutheißen zu müssen. Die Protagonistin selbst macht es einem nicht leicht. Sie ist zynisch, selbstgerecht und oft gemein. Mit ihrer Familie kommt sie schlecht zurecht, in der Schule langweilt sie sich und provoziert. Der Titel Göre passt deshalb zunächst gut zu ihr. Doch je länger man Hanka begleitet, desto deutlicher wird, dass hinter ihrer demonstrativen Gleichgültigkeit ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung steckt. Gerade hier zeigt sich eine der Stärken des Romans. Ambrosova nimmt auch die großen Emotionen eines Teenagers ernst, denn Hanka ist vor allem eins: unglücklich. Sie zieht sich zurück und verliert das Interesse an Dingen, die eigentlich wichtig sein sollten. Ihre Zukunft lässt sie kalt.
Weihnachten naht schon wieder. Ich finde, immer naht irgendwas. Irgendwelche Meilensteine, Weihnachten, Ferien, Aufnahmeprüfungen an der Uni. Ich lebe von einem wichtigen Moment, der mich gar nicht interessiert, zum nächsten, der mich noch weniger interessiert.
Hanka möchte unbedingt als klug und begabt wahrgenommen werden, hält die Erwartungen, die daraus entstehen, aber kaum aus. Als ihre Lehrerin ihr sagt, sie könne an jeder Universität studieren, kann die Ich-Erzählerin das kaum annehmen.
Du bist jetzt dabei, den Grundstein für deine Zukunft zu legen. Ich erwarte viel von dir. Enttäusch mich nicht. Damit killt sie mich. Vollends. Ich weine sogar auf dem Klo.
Ambrosova begleitet Hanka über mehrere Jahre. Aus dem 15-jährigen Mädchen wird langsam eine junge Frau, ohne dass es dabei den einen großen Moment der Erkenntnis gibt. Das ist eine wohltuende Abkehr vom klassischen Coming-of-Age-Muster. Hanka bekommt keine fertigen Antworten und wird auch nicht plötzlich vernünftig. Stattdessen verschiebt sich ihr Blick auf die Welt fast unmerklich. Besonders überzeugend ist, dass dabei auch ihre Fixierung auf den Doc an Bedeutung verliert. Anna wird für Hanka irgendwann mehr als die Frau, die zwischen ihr und ihrem Wunsch steht. Sie beginnt, andere Menschen als eigenständige Personen mit Bedürfnissen und Verletzungen wahrzunehmen und wird zunehmend reifer. Zu diesen neuen Beziehungen gehört auch ein literaturinteressierter Student, den Hanka selbst den Literaten nennt. Er ist kein Retter und schon gar kein Ersatz für den Doc. Das ist eine kluge Entscheidung. Statt Hanka einfach die nächste romantische Beziehung zu geben, zeigt Ambrosova eine andere Form von Nähe. Bei ihm muss Hanka nicht begehrt werden, um sich wahrgenommen zu fühlen. Auch die Malerei wird für sie wichtiger. Sie bietet ihr einen Raum, in dem sie nicht darauf warten muss, von jemand anderem gesehen zu werden. Wie wenig geradlinig dieser Prozess ist, zeigt ein späterer Moment.
Ich beende mein Praktikum und informiere die Studienabteilung, dass ich mein Studium bis auf Weiteres unterbreche. Ich bin planlos und frei.
Die größte Stärke des Romans ist Hankas Stimme. Ambrosiowa schreibt direkt, manchmal roh und mit einem trockenen, bissigen Humor.
Als mich meine Klassenlehrerin während der persönlichen Beratung in ihrem Büro fragt, wo ich mal hin will, antworte ich, ins Bett vom Nachbarn.
Ihre Sätze wirken, als kämen sie unmittelbar aus dem Kopf einer 15-Jährigen. Übertrieben und überzeugt davon, dass ein einzelner Moment über das ganze Leben entscheidet. Hankas Gedanken springen und verrennen sich, Gefühle werden innerhalb weniger Sätze zu Gewissheiten und lösen sich ebenso schnell wieder auf. Göre fesselt deshalb weniger durch große Wendungen als durch Hankas innere Unruhe und die fast unmerklichen Veränderungen in ihrer Person. Immer wieder öffnet Ambrosiowa den Blick über Hanka hinaus auf Familie, Schule, Arbeit und gesellschaftliche Erwartungen. Doch diese Aspekte bleiben eher im Hintergrund. Ihre eigentliche Stärke liegt in der genauen Beobachtung ihrer Protagonistin, die sich erst einmal entwickeln darf. Vielleicht braucht sie dafür vor allem eines: Zeit. Und einen heranwachsenden präfrontalen Kortex, der bei den nächsten Entscheidungen hoffentlich etwas stärker mitredet.
Elisabeth Bold über Dorota Ambrosovas Debüt Göre. Der Arche Verlag hat es herausgegeben und übersetzt haben es Lena Kurz und Julia Miesenböck. The Swell Season mit Musik von ihrem gleichnamigen Album. Der Name The Swell Season, der geht auf einen Roman des tschechischen Autors Josef Skvoretzky zurück. Dora Kapralova ist 1975 in Brünn geboren, lebt seit 2008 in Berlin und empfindet es als angenehm, Abstand zum tschechischen Literaturbetrieb zu haben. Das sagt sie selbst. Außerdem sagt sie, sei der Blick von außen sehr produktiv. Sie schreibt aber weiterhin auf Tschechisch, versteht sich selbst, aber weniger als tschechische, denn als mitteleuropäische Autorin. Jetzt ist ein neues Buch von Dora Kapralova erschienen, die Maribor-Hypnose, ausgezeichnet mit dem wichtigsten tschechischen Literaturpreis und dem Grand Prix des Literaturpreises der Europäischen Union. Holger Heimann hat das Buch gelesen und auch mit der Autorin gesprochen.
Fliegen sehen die Welt anders. In explosiven Zickzackflügen jagen sie durch den Raum und nehmen mit ihren Facettenaugen Details wahr, die uns Menschen verborgen bleiben. Genau dieses visuelle Experiment wagt Dora Kapralova in ihrem neuen Buch. Sie blickt aus der Fliegenperspektive auf das Dasein. Die slowenische Stadt Maribor, wo sich die Autorin 2 Wochen aufhält, wird für sie in ihrem poetischen Essay zum Labor der Welt.
Es ist die Frage, was ist die wichtigste Themen von diesem Buch? Ich habe keine eindeutige Antwort, aber im Prinzip, es geht immer um das Leben und in das Leben geht vor allem um das Liebe, sonst leben wir nicht mehr.
Tatsächlich sträubt sich das Buch dagegen, auf einen Punkt gebracht zu werden. Kapralovas stroboskopisches Erzählen schafft immer neue Assoziationsräume. Mit insektenhafter Leichtigkeit tupft sie unterschiedlichste Bereiche an. springt von der dokumentarischen Erkundung der Stadt an der Grenze zwischen Licht und Dunkel übergangslos ins Fantastische. Und sie schaut wie eine wachsame Träumerin aus der unübersichtlichen Gegenwart zurück auf die gewalttätige Geschichte des 20. Jahrhunderts. Inmitten der politischen Wirren bewegt sich ein bizarres Liebespaar, wie enthoben vom Gewicht der Welt mit spielerischer Eleganz. Der Hypnotiseur Leo Svengali und seine Gehilfin Elis.
Sie haben Blumen auf ihrem Kleid. Sind das zufällig Pfingstrosen? Sagt Svengali in reinem Slowenisch, ohne ungeschickt zu stottern, und verbeugt sich leicht. Damit ich sie besser sehen kann. Die Pfingstrosen sind meine Augen, summt die zierliche Frau ihre Antwort anmutig. Elis, stellt sie sich vor, und Leo küsst ihre Hand.
Neben den beiden Verliebten geraten immer wieder historische Figuren ins Blickfeld. Der jugoslawische Staatschef Tito, der von Elis besessen und daher für einen Moment machtlos ist. Oder der russische Wanderprediger Rasputin. Sie alle bewegen sich durch den Text wie allegorische Traumgestalten. Der tschechische Satiriker Jaroslav Hašek steht als literarischer Pate für den humorvoll-melancholischen Ton des Buches im Hintergrund, den Dora Kapralova so charakterisiert.
Humor funktioniert nur zusammen mit Melancholie für mich. Also Humor ist sogar ganz ernste Sache für mich und eine Waffe, die hilft uns, innere Freude zu finden oder diese fröhliche Beklommenheit.
Der Hypnotiseur Svengali wird nicht nur zum Fixpunkt des Buches, sondern auch zu einem literarischen Spiegel der Autorin. Seine Magie und ihr Schreiben sind eng verwandt. Svengali ist ein Grenzgänger, der wie Dora Kapralova die Trennlinie zwischen Realität und Fiktion verwischt. Seine Kunst ermöglicht es den Menschen, die Schönheit und den Schrecken des Seins gleichzeitig zu erleben. Schon als Kind hat er verstanden,
dass Illusionen einen vorübergehenden Trost bringen können, auch wenn sie mit zunehmender Zeit verheerend sind. Man zählt nur die, die nicht schaden. Illusionen des vergänglichen Augenblicks, die gar nichts mit der heimtückischen Fiktion zu tun haben, die sich in unserer Welt wie Fliegenpest ausbreitet.
Der Buchtitel, die Maribor-Hypnose, bezeichnet exakt diese Ambivalenz. Svengalis menschenfreundliche weiße Magie prallt auf eine zerstörerische schwarze Magie. Dora Kapralova macht erfahrbar, wie leicht Gesellschaften durch gezielte Desinformation in kollektive Trancezustände und Massenhysterie versetzt werden können. Sinnbild dafür ist Dasha, eine einsame 80-Jährige, die empfänglich für Gehirnwäsche ist und in Putin den Retter der Welt sieht.
Wenn ich negativ bleibe und wenn ich benutze diesen Begriff, dass ich schreibe gegen etwas, dann natürlich es ist gegen Fanatismus, gegen diese düstere, dunkle Seite des menschlichen Seelen. Aber vielleicht würde ich das andersrum sagen, dass ich schreibe aus innerer, reiner Freude, weil ich möchte diese unglaubliche Schönheit des Lebens zeigen.
Dora Kapralova setzt genau hier an. Sie zeigt mit radikaler Zärtlichkeit die Schönheit des Lebens, ohne die Grausamkeit auszublenden. Für alles ist es zu spät, nur nicht für die Liebe, schreibt sie am Ende. Ihr Buch ist nicht zuletzt eine Feier der Liebe als höchste Form der Hypnose.
Holger Heimann empfiehlt Dora Kapralovas Die Maribor-Hypnose. Das Buch ist erschienen bei Mikrotext und übersetzt aus dem Tschechischen hat es Natascha von Kopp. Und damit geht das Lesenswertmagazin für heute zu Ende. Wenn Sie die vielen tschechischen Lesetipps nochmal nachhören wollen, dann geht das am besten in der App ARD Sounds. Alle Infos zur Sendung finden Sie aber auch auf swrkultur.de. Nach den Nachrichten kommt gleich das Hörspiel. Und zwar gibt's heute den vierten Teil des abenteuerlichen Simplicissimus nach dem Roman von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Ich bin Theresa Hübner, ich bin raus und wünsche noch einen schönen Abend und natürlich viel Spaß beim Lesen. Worth running from when your mind's made up. When your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind